Wir gehen weiter in unserem Bibelstudium und erinnert euch, wir haben einige Bibelstellen angeschaut, die uns so deutlich machen, die Bedeutung, die Kraft, die in Wundern ist, dass sie nämlich die Fähigkeit haben, Menschen zu öffnen für die Botschaft, die dann einfach verkündigt werden kann. Und ich habe es persönlich viele, viele Male auch in meinem eigenen Leben gesehen, dass durch Wunder wirklich Menschen mobilisiert werden, dass durch Wunder Menschen offen werden, dass durch Wunder sie bereit sind zu hören. Ich kann mich entsinnen, als ich ein Seminar gemacht habe und wie in einer neuen Dimension die Kraft Gottes hervorkam und an diesem Abend viele, viele Menschen Heilung erlebt haben. Die erste Person, die nach vorne kam, für die ich betete, eigentlich ging es gar nicht so richtig um Heilung, sondern es ging darum, die Kraft Gottes zu demonstrieren, einfach für die Menschen, die da waren. Es war eine Versammlung von Christen, aber trotzdem kann einfach die Demonstration der Kraft Gottes so ein Schub an Verlangen und Glauben freisetzen. So, ich habe für Leute angeboten, zu beten und die Kraft Gottes zu demonstrieren, die ungleich lange Gliedmaßen haben. Und die erste Person, die nach vorne kam, war eine ältere Dame, eigentlich schon eine ziemlich alte Dame. Und ich holte sie nach vorne und ich sagte, wir werden jetzt für dich beten. Sie zeigte mir ihre ungleich langen Arme, die wirklich nicht, das war nicht zu übersehen, dass eine Hebamme da war von vielleicht knappen 2 Zentimetern oder so ungefähr, und sie sagte auch, dass sie ihre Blusen immer umnähen müsste und so weiter. Also es war schon eine bekannte Tatsache für sie. Und ich sage, wir werden jetzt einfach im Namen Jesu beten oder genauer gesagt befehlen, diesen Armen sich auszugleichen. Und ich habe den Anwesenden gesagt, weil wahrscheinlich haben sie das noch nie gesehen, ich habe gesagt, also bitte, wenn wir jetzt beten, lass uns nicht irgendwie die Augen zumachen, wie ihr das vielleicht normalerweise tut, sondern haben gesagt, schaut alle hin, schaut hier, seht die Arme, habt diese Dame so hingestellt, dass der kürzere Arm zur Versammlung war, sagt, schaut alle hin. Und wir werden jetzt befehlen im Namen Jesu, und die Kraft Gottes wird kommen und wird diesen Arm korrigieren. So, da hatte ich die Aufmerksamkeit von allen. Niemand schlief und sagte, oh, wie langweilig der Abend. Und dann streckte sie ihre Hände aus und man konnte wirklich deutlich so den Unterschied ungefähr so sehen. Und ich befahl dem Arm auszuwachsen in dem Namen Jesu, und dann tat sich nichts, aber gar nichts. Und es war ein ganz hässlicher Moment. Und mein Gefühl wollte mir sagen, Junge, wo ist die Tür? Nichts wie weg hier. Pack deine Klamotten und nimm den Nachtzug oder irgendwas. Aber dann hatte ich eine göttliche Idee und ich fragte sie, ob sie Probleme gehabt hatte oder hat mit Arthritis. Und sie sagte ja, dass sie Arthritis hat, in der Tat. Und so habe ich dann einfach im Namen Jesu Autorität genommen über diesen Geist der Arthritis, ihn gebunden und befohlen, diesen Körper zu verlassen. Im nächsten Augenblick, ich glaube, ich habe noch nicht einmal angesetzt wieder und dem Arm befohlen, jetzt zu tun, was er vorher versagt hatte, zu tun. Der Arm wuchs aus, auf die ganze Länge. Am nächsten Tag, weil das war das Erste, was in diesem Arm passiert ist. Und dann folgte eine Serie von Wundern. Und die letzten Leute sind gegangen morgens um 2 Uhr. Was, sie wollten nicht gehen. Sie haben die Kraft Gottes gesehen und viele, viele Menschen wurden da geheilt. Am nächsten Morgen haben sie ein Mikrofon hingestellt und nur diejenigen, die schon sichtbar eine Heilung oder deutliche Verbesserung in ihrem Zustand erlebt haben, sollten nach vorne kommen und in 2 Sätzen sagen, was sie erlebt hatten. Und auch diese alte Dame kam und sie erzählte, nicht nur was mit ihrem Arm passiert ist, das ist ja nicht so eine Riesensache an sich, aber sie erzählte, dass sie in den Fingergelenken, dass sie, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber jedenfalls, sie konnte die Gelenke nicht mehr bewegen, hatte Schmerzen darin und sie hatte auch solche Verdickungen, diese Ablagerungen, man nennt das Gicht, aber ob das wirklich Gicht ist, ich bin nicht ganz sicher im medizinischen Sinne, aber immerhin, jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Sie hatte ganz dicke Fingergelenke. Und sie sagte, sie wusste, als mit ihr gebetet wurde, dass das geheilt war. Sie hatte keine Schmerzen mehr von dem Moment an. Sie konnte ihre Finger bewegen. Und die Knubbel waren immer noch da. Aber 8 Wochen später war ich wieder in der Gegend und voller Stolz hat sie mir ihre Hände gezeigt. Und die waren schlank und rank und ganz normal. Innerhalb von wenigen Wochen haben diese Ablagerungen einfach sich abgebaut und sind verschwunden. Sie hatte das viele, viele Jahre. Und sie hat nie wieder dann in ihren Händen diese Probleme gehabt. Und die Kraft Gottes war so, dass niemand nach Hause gehen wollte. Viele wollten Gebet haben und andere standen rum und haben gesehen, wie Gott wirkte. Das war ein wunderbarer Abend. Und so, ich habe das viele Male gesehen, wenn wirklich Gott wirkt, wenn die Kraft da ist und wenn etwas sichtbar anfängt zu geschehen. Du vergisst deinen Hunger, du vergisst, dass du an ihn nach Hause wolltest und all das ist nicht mehr wichtig, weil du siehst etwas, was du nicht alle Tage siehst. Und es gibt irgendwo im Menschen ein Verlangen nach dem Übernatürlichen. Das gibt es. Und wenn wir als Christen durch die Kraft des Heiligen Geistes das nicht befriedigen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass sie reihenweise zu den Okkulten abwandern, wo sie wenigstens irgendetwas, wenn auch meistens sehr sinnlose Phänomene erleben, aber doch immerhin irgendwo dieses Verlangen nach dem Übernatürlichen gestillt wird. Ich persönlich glaube, dass wir Menschen gebaut sind, mit einem Verlangen, den unsichtbaren Gott in der sichtbaren Welt real zu erleben. Und das ist auch die Erklärung, warum die Menschen in der Bibel so reagieren. Und egal, wie viel hier oben im Kopf passiert ist seit den Zeiten der Bibel, die Art, wie Menschen auf Wunder reagieren, hat sich bis heute nicht verändert. Und wo Wunder sind, kommen Menschen zusammen. Zeig du mir eine Gemeinde oder sei es nur ein kleines Hauskreischen, die regelmäßig die Kraft Gottes haben und wo Wunder geschehen und wo Menschen geheilt und befreit werden. Und ich zeige dir einen Hauskreis und eine Gemeinde, die Platzprobleme hat. Es gibt auf der ganzen Welt nirgendwo eine Gemeinde, die Zeichen und Wunder hat und die nicht wächst. Das gibt es nicht. Und das ist nicht meine charismatische oder pfingstliche oder sonst wie Interpretation, sondern das haben seriöse evangelikale Institute, die sich mit Gemeindewachstum weltweit beschäftigen, herausgefunden und es auch publiziert. Und jeder Christ kann das nachlesen. Es gibt keine Gemeinde, die Zeichen und Wunder hat und die nicht deutlich und sichtbar und wesentlich schneller als andere wirklich wächst. Das gibt es nicht, auf der ganzen Welt nicht. Wenn immer Zeichen und Wunder da sind, ist Wachstum da. Immer. Es ist so. Und wir sollten verstehen, dass für Jesus Verkündigung des Evangeliums, Verkündigung der Botschaft vom Reich Gottes immer verbunden ist mit dem Auftrag zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und wir werden das sehen. Lass uns studieren, was Jesus gesagt hat. Matthäus 10, lesen wir ruhig den Schluss noch von Kapitel 9, Jesus, Vers 35. Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich. Und heilte alle Krankheit und alle Gebrechen. Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. So Jesus kommt an den Punkt, wo sein Dienst sich multiplizieren soll, wo mehr Menschen diese Art von Dienst übernehmen sollen. Und er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Und er sagt er nicht, macht Missionsgesellschaften auf und schickt Missionare nach Übersee. Er hatte keine vage, allgemeine Vorstellung davon, sondern ein Arbeiter in der Ernte war jemand, der tat, was er tat. Das Evangelium vom Reich verkündigen, nicht seine kleine Konfession vertreten, sondern das Evangelium vom Reich verkündigen und zu heilen und zu befreien. Das war ein Arbeiter in der Ernte. Egal ob vollzeitlich oder ehrenamtlich als Hausfrau im Reich Gottes tätig oder sonst wie, das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, was tut er und wie tut er es. Und Jesus betet hier oder er sagt, ihr müsst den Heiligen Geist, der ist der Herr der Ernte, bitten, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Gebet, das heute noch für uns gültig ist. Wir müssen wirklich uns wenden an den Heiligen Geist, an den Herrn der Ernte. Er ist zuständig für die Ernte. Pfingsten war das Fest der Beginn der Getreideernte. Und an diesem Fest, wo der Beginn der Ernte war, wurde der Heilige Geist ausgegossen. Er ist der Herr der Ernte. Er ist die Kraft, die jetzt die Segnungen, die Jesus erworben hat, umsetzt und praktisch wirksam werden lässt. Wie wir später noch in aller Deutlichkeit dann sehen werden im Verlaufe des Fortgangs dieses Seminars. Und dann sehen wir weiter. Jesus hat ihnen gesagt, sie sollen den Herrn der Ernte bitten. Und dann heißt es hier in Kapitel 10, er rief seine 12 Jünger zu sich, gab ihnen Vollmacht über die unsauberen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheit und alle Gebrechen. Und dann heißt es weiter in Vers 7, geht aber und predigt und sprecht. So, sie werden losgeschickt mit einer Botschaft, genau wie er auch. Eine Botschaft. Welche Botschaft? Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Die Botschaft vom Reiche Gottes sollten sie verkündigen. Aber sie bekommen einen zweiten Befehl. Sie haben zwei Aufträge. Nicht nur das Evangelium zu verkündigen. Jesus hat nicht nur gesagt, das ist, worum es geht. Und jetzt macht euch viel Gedanken und seid kreativ, auf welche Art und Weise ihr das an den Mann, an die Frau, an die Massen bringen sollt. Ich glaube nicht, dass es verkehrt ist, kreativ zu sein, um nach Mitteln und Wegen zu suchen, das Evangelium zu verkündigen. Aber die Methode ist nicht uns gänzlich selbst überlassen, sondern es gibt eine präzise Anweisung in dem Worte Gottes, was mit der Verkündigung des Evangeliums zusammenzugehen hat. Und schaut einmal hier, und grammatikalisch ist das sehr hochinteressant. Wir alle können das leicht entdecken, wenn wir unser Wissen aus der Schule noch einmal über Grammatik, also über Satzbau, Satzformen und so weiter heranziehen. Macht Kranke gesund. Was ist das? Ein Befehl. Macht Kranke gesund. Ja, Jesus, du weißt doch, dass wir keine Kranken gesund machen können. Jesus, was sagst du denn? Jesus weiß besser als wir. Und er sagt, macht die Kranken gesund. Und die Jünger haben nicht widersprochen, aber Meister, wir können doch nicht. Sondern sie haben gemerkt, das ist ein Befehl. Und wenn er uns befiehlt, dann hat er wohl Glauben, dass wir das tun können. Also haben wir das zu tun. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr habt es schon bekommen, sagt er, jetzt gebt es, teilt es aus. Und so sehen wir also jetzt, gibt es 13 Menschen, die Dämonen austreiben und Kranke heilen. Nämlich Jesus und die 12 Jünger. So ein gewaltiger Sprung nach vorne. Von einem wurden 13. Aber das noch nicht alles. Geht einmal zum Lukas-Evangelium und dann sehen wir, nach einer gewissen Weile gibt es eine ähnliche Situation. Lukas 10. Und dann heißt es, wiederum, danach, Lukas 10, Vers 1, danach sonderte der Herr andere 70 aus. Eben waren es 12, jetzt sind es 70, die ausgesondert werden. Sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, da er wollte hinkommen. Und sprach zu ihnen wiederum, ich sagte hier, die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenige. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und dann diese so missverstandenen Verse hier, Nummer 4, hört einmal. Jesus sagt, trag keinen Beutel, noch Tasche, noch Schuhe. Ja, hat Jesus jetzt einen Bettelorden gegründet? Hat Jesus damit gesagt, einen Beutel zu haben und Schuhe zu haben und einen Gürtel zu haben, das wäre böse und sündig und das sollten wir nicht tun. Wenn wir beweisen wollen, unsere Hingabe, dann geht das nur mit dem Gelübde der absoluten Armut. Nein, Jesus hat etwas ganz anderes im Sinn. Er sagt, ihr müsst ohne Unterstützung losziehen. Ihr dürft nicht eure Scheckkarte mitnehmen. Sondern ihr seid darauf angewiesen, meinen Befehl auszuführen. Und wenn ihr meinen Befehl ausführt, dann werden andere Menschen dafür sorgen, dass ihr gut versorgt werdet. Das setzte sie unter Erfolgszwang. Das setzte sie unter Druck, noch bevor die Sonne untergegangen war, hinzugehen und Menschen zu heilen und zu befreien, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben wollten und wenn sie ein warmes Mittagessen haben wollten. Das setzte sie unter Druck, etwas zu tun. Radikal, nicht wahr? Und Jesus sagt, Leute, denkt nicht klein von euch, jetzt mal mit meinen Worten, ihr habt etwas bekommen, ihr habt etwas zu geben. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause. Nicht als einen netten, frommen Gruß, als ein Füllsel, so um gesellschaftliche Konventionen zu erfüllen, sondern er hat etwas ganz anderes im Sinn. Wenn da selbst ein Kind des Friedens wird sein, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Das heißt, ihr habt etwas zu geben. Ihr könnt die Atmosphäre in einem Haus verändern. Ihr könnt etwas hinterlassen in diesem Haus, das real ist, das sichtbar ist. Dass die Leute sagen, Mensch, seitdem diese beiden etwas sonderbaren Leute bei uns waren, ist etwas anders in unserem Haus. Ein Friede regiert in unserem Haus. Ich komme hier ein bisschen rum und mache auch Besuche und treffe manche Leute. Und es ist schon unterschiedlich und interessant, was in einem Haus regiert, wenn man dorthin kommt. Manchmal reicht es schon, da anzurufen und zu hören, was im Hintergrund alles los ist. Und zu sehen, was regiert eigentlich in diesem Hause. Und sie hatten die Möglichkeit, etwas Reales, nämlich echten, spürbaren Frieden zu bringen, diesem Haus. Vers 7, in demselben Haus bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wer ist der Arbeiter? Sie sind die Arbeiter. Sie arbeiten in der Ernte Gottes, sie sind Erntearbeiter. Also sollen sie dafür auch belohnt werden. Und das ist Unterkunft und Verpflegung und ein Dach über dem Kopf. Das ist, was sie haben sollen, als Belohnung für ihren Dienst. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Also, sie sollten nicht sagen, hey, ich habe gehört, der nebenan, der hat ein Bett 2x3 Meter und das ist so weich, wenn du dich da reinlegst. Sollten wir nicht lieber der Führung unseres Herzens folgen und vielleicht ins Nachbarhaus umziehen? Und überhaupt, was da zu essen gibt, also das schlägt alles, was wir bis jetzt hatten. Ich glaube, der Herr ruft uns und wir sollten dem folgen. Nein, Jesus hat gesagt, wenn er kommt, dann bleibt und verrichtet eure Arbeit. Und dann hier ein wichtiger Vers. Esst, was euch vorgesetzt wird. Das kann hart sein manchmal. Aber das Wort sagt es. Du musst am Wort bleiben. Ich lasse jetzt mein Beispiel weg, das ich schon mal gebracht habe. Findet sich auf irgendeiner alten Kassette. Vers 9, jetzt kommt es. Heilt die Kranken. Und damit sie genau wussten, welche gemeint sind und nicht eine Ausrede hatten. Herr, wir haben nicht geheilt. Ja, warum nicht? Wir wussten ja nicht, wen du meintest. Sagt er, heilt die Kranken, die da sind, wo ihr nämlich hinkommt. Das ist, was Jesus sagt. Und sagt ihnen, Tat plus Wort, sagt ihnen, was sollten sie sagen? Natürlich, wir wissen das schon längst, weil sie immer dasselbe an Auftrag hatten. Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Dieselbe Botschaft vom Reich. So, wir sehen, Jesus heilte, verkündigte das Reich Gottes, trieb Dämonen aus, 12 dazu, macht 13, jetzt noch einmal 70, 83. Ein dramatischer Sprung nach vorne. 83 Menschen verkündigen die Botschaft vom Reich Gottes, treiben Dämonen aus, heilen die Kranken. Wir können sehen, warum die Frommen irritiert waren. Diese Bewegung, die hatte solche sprunghaften Wachstum und Zunahme, dass sie nicht wussten, wo sie das noch einordnen sollten. Und sie sagen ja dann auch selbst, wo soll das noch enden? Und sie haben denselben Auftrag, diese, wie die anderen 12. Überhaupt keinen Unterschied. Auch hatten sie den Auftrag, wenn es auch hier in dieser Passage nicht direkt drin steht, Autorität zu nehmen über Satan und böse Geister, denn sie kommen zurück und sie verkündigen mit Begeisterung, dass die bösen Geister untertan sind in dem Namen Jesu. Und er sagt, ich soll den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Seht, ich habe euch Vollmacht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione, über alle Gewalt des Feindes, nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die bösen Geister untertan sind. Gebt euch nicht so viel mit den bösen Geistern ab. Treibt sie aus und fertig aus. Weiter nichts. Das ist nichts Besonderes. Das ist nichts irgendwie, woran man sich lange aufhalten sollte. Sondern richtet eure Augen auf das Wichtige. Ihr seid gerufen, wirklich Kinder Gottes zu sein und ihr seid bekannt im Himmel. Das ist das Allerwichtigste. So, wir können hier sehen, dass es nicht nur auf Jesus beschränkt war. Nicht nur er hatte diesen wunderbaren Dienst, sondern er hat sich bemüht, diesen Dienst weiterzugeben. Und wenn wir dann sehen, wie es dann nach der Himmelfahrt weiterging. Die Gemeinde durch den Heiligen Geist wurde zu Pfingsten dann ins Leben gerufen, mit Kraft erfüllt. Und Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, die Kraft zum Heilen, die Kraft, Dämonen auszutreiben. Und dann taten sie genau das, was sie gelehrt waren zu tun. Wir haben ja schon von Philippus gehört und wir haben gesehen, was er tat und was die Reaktionen waren. Und wir sehen hier viele, viele andere Berichte. Nehmen wir ein Beispiel hier, Apostelgeschichte 5. Das Übernatürliche in Aktion. Und es war ein ganz wesentliches Element, was zum Wachstum der Gemeinde beitrug. Hier sehen wir etwas, vielleicht, wenn du nicht den Zusammenhang verstehst und die ganze Bedeutung siehst, vielleicht erfüllt dich das mit Angst, das sollte es auf gar keinen Fall. Aber wir sehen hier Ananias und Sapphira. Es war so eine Bewegung des Heiligen Geistes dort und es war so die Wahrheit zu Hause in dieser Gemeinde. Und zwei Menschen kommen überein, den Heiligen Geist zu belügen. Ihr Problem war nicht, dass sie das Grundstück behalten haben, zurückgehalten haben, sondern ihr Problem war, manche haben Grundstücke verkauft, weil eine Geldsammlung dort kam, weil eine Teuerung war, und sie haben auch ein Grundstück verkauft und sie haben Geld zurückbehalten, was ihr gutes Recht gewesen wäre. Sie hätten es nicht zu verkaufen brauchen, sie hätten es auch nicht der Gemeinde zu geben brauchen, aber sie wollten nicht weniger hingegeben und opferbereit erscheinen als die anderen. So verkauften sie das Grundstück und gaben einen Teil des Geldes und taten so, als würden sie das gesamte Geld geben. Und dann sehen wir, die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes kommt auf Petrus. Das ist interessant. Petrus sprach, Kapitel 5, Vers 3, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belögest und entwendest etwas von dem Geld des Ackers? Hättest du ihn doch wohl mögen behalten, da du ihn hattest. Und da er verkauft war, war es auch in deiner Gewalt. Warum hast du dir solches in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. So, sie hatten dort in dieser Gemeinde, wenn ich das hier mal so als Seitenpunkt einfügen kann, um zu sehen, wie wir zu wachsen haben und wo die Richtung ist, in die es hingehen wird in Zukunft. Petrus hatte die Vorstellung, die Leitung der Gemeinde zu belügen, heißt Gott zu belügen. Er hatte ein Bewusstsein von seiner Position, nicht wahr? Er hat das nicht missbraucht, er war verantwortlich für Gott, wie er damit umging, aber er hatte ein ganz präzises Bild von seiner Autorität. Und er sagt, warum hast du Gott belogen? Als Ananias diese Worte, er hatte ein Wort der Erkenntnis, übernatürliche Offenbarung. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und gab den Geist auf. Er ist nicht zur Hölle gefahren. Manche haben mich gefragt, warum Gott das getan hat und der arme Ananias ist jetzt verloren. Nein, Ananias werden wir da oben finden. Und er wird sagen, ich bin so begeistert, dass Gott so radikal in Apostelgeschichte 5 eingegriffen hat. Es war zugegeben etwas herbe für mich, im Moment das erstmal zu verkraften. Aber dann kam ich beim Herrn und es war wunderbar und ich kam schnell drüber hinweg. Aber Gott hat einen Maßstab aufgerichtet. Und nach mir, mit Ausnahme meiner Frau, die ja auch schon mit drin saß in derselben Geschichte, hat niemand sich mehr getraut, solche Firlefanzen sich zu erlauben. So, er wird dir bestätigen, dass er begeistert über die Tatsache ist, wie Gott hier eingegriffen hat. Wir werden ihn da oben finden, du kannst ihn nachher fragen. Er wird nicht sagen, oh Gott, das war ja so grausam. Ich komme nichts ahnend in den Gottesdienst und dann gleich sowas. Sondern er bestätigt, dass Gott gerecht ist. Und er fällt einfach um. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. So, jeder hat noch schnell gebetet, Herr, gibt es irgendwo bei mir Heuchelei, die ich vielleicht noch bekennen könnte? Jeder hat das ganz schnell gebetet. Glaubt mir das. Da brauchte Petrus nicht zu sagen, noch jemand mit Heuchelei? Jeder hat ganz schnell, zum Nebenmann, ich musste mal ganz schnell was bekennen, komm mal her. Und sie haben schnell gebetet, ganz schnell. Noch während der Bekanntmachung lief das wahrscheinlich ab. Es standen aber die Jünglinge auf, deckten ihn zu, trugen ihn in Haus und begruben ihn. Ja, was stand wohl auf dem Todesschein? Dem Totenschein, den der Arzt ausstellen musste. Niedergestreckt durch die Kraft Gottes. Oder was hat er da drauf geschrieben? Ananias, Petrus hat diese Probleme nicht bedacht. Ja, wie erklären wir das der Verwandtschaft? Wie bringen wir das bei? Und welchen Ruf haben wir überhaupt? Kann der denn nicht zu Hause sterben? Ich meine, Gott kann ihn doch hier richten, grundsätzlich. Und dann geht er nach Hause und entschlummert, damit niemand denkt, das hätte mit uns als Gemeinde was zu tun. Wie stehen wir da in den Tagesthemen? Er hatte solche Probleme nicht. Er sagte, Gott, tu in unserer Gemeinde, was du willst. Seht ihr, dass da etwas anders war damals in dem ganzen Denken, in der ganzen Haltung, in der ganzen Art und Weise, welche Prioritäten gesetzt waren und so weiter? Und das ist, wo der Heilige Geist mit uns hin will. Nicht, dass wir alle umfallen wie Ananias und Saphira, sondern das Maß des Lichtes, der Offenbarung und der Kraft Gottes wird zunehmen und in dem Maße wird unsere Reinheit zunehmen. Und wenn wir nicht wollen, dass unsere Reinheit zunimmt, werden wir irgendwie ausgesondert. Und wir sind nicht mehr drin in dem, was Gott in der Gemeinde tun will. Und es begab sich über eine Weile bei 3 Stunden. Stell dir mal vor, wie lange der Gottesdienst ging. Sagen wir mal, das war bei der Begrüßung gleich, die erste Geschichte mit Ananias. Nach 3 Stunden sind die immer noch beim Gottesdienst. Sind noch nicht nach Hause gegangen. Da kam seine Frau herein, wusste nicht, was geschehen war. Sie war noch mit den Haaren zugange und deswegen kam sie etwas später und sagte, Schatzi, geh du schon voraus. Und dann, als sie fertig war, nach 3 Stunden kam sie. Sie wusste nicht, was geschehen war. Petrus sprach zu ihr, sage mir, habt den Acker so teuer verkauft? Sie sprach, ja, so teuer verkauft. Petrus sprach, warum seid denn eins geworden, zu versuchen den Geist des Herrn? Sieh, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden dich hinaustragen. Das ist sehr direkt. Er hat nicht sich große Mühe gegeben, sie noch darauf vorzubereiten. Er sagt, liebe Schwester, setz dich mal, ich muss dir was ganz Entsetzliches erzählen, was passiert ist. Hast du eine Lebensversicherung? Weißt du, es wird jetzt eine harte Zeit kommen und wir haben schon unsere Gebetsgruppe mobilisiert, sie werden beten für dich. Nein, er hat einfach gesagt, die Jungs sind bereit, dich auch rauszutragen. Und alsbald fiel sie zu seinen Füßen und gab den Geist auf. Da kamen die Jünglinge, die waren schon gewohnt, die kannten jetzt schon ihre Sache. Fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Das ist radikal, nicht wahr? Wir könnten denken, Alle anderen rennen weg und sagen, in die Gemeinde gehe ich nie wieder. Da passieren ja schreckliche Dinge. Nein, es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Jeder hat sich geprüft, bevor er in die Versammlung kam. Hat überlegt, bin ich heute bereit, das Abendmahl zu nehmen? Bin ich heute bereit, in der Anbetung mitzumachen? Bin ich bereit, über diese Schwelle zu gehen? Und wir denken rein menschlich, in so eine extreme Gemeinde, die wird natürlich nicht wachsen. Das ist ja ganz klar, da würde niemand hinkommen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es geschahen viel Zeichen und Wunder im Volk durch die Apostelhände. Sie waren alle in der Halle Salomos einmütig. Von den anderen aber wagte keiner, sich zu ihnen zu tun. Doch das Volk hielt groß von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die da glaubten an den Herrn. Sie wuchs und wuchs und wuchs. Immer mehr Menschen kamen zu dieser extremen Gemeinde. Stell dir das mal vor. Und jetzt hör mal, wie die Kraft Gottes dort in Aktion war. Und wie sich das auswirkte. Und wie sie bekannt waren. Eine Menge Männer und Frauen kamen zum Glauben. Sodass sie die Kranken sogar auf die Gassen hinaustrugen. Und sie auf Betten und Bahren legten. Stell dir mal vor, wie das bei der Gemeinde aussah. Ganze Häuserblöcke weit waren Verkehrsbehinderungen. Da war noch nicht so sorgfältig, das ist ja heute noch im Orient so, der Bürgersteig von der Straße getrennt. Sondern da gibt es nur die schmalen Gassen, wo man sowieso schon schwer durchkommen kann mit dem Eselskarren. Und dann liegen da überall eng, dicht an dicht, so wie bei uns die Parkbuchten alle voll sind, liegen die Kranken auf den Matten und den Matratzen und so weiter. Rings um die Gemeinde, die Stadtverwaltung sagt, ja, sind wir hier ein Heerlager oder was ist eigentlich hier los? Das hört jetzt ganz schnell auf. Das ist verboten, so etwas. Parken mit Matratze. Das gibt's nicht. Aber man konnte das nicht stoppen, weil die Leute so eine Begierde hatten, dorthin zu kommen und zu dieser Gemeinde zu kommen und nur ganz nahe da zu sein, in der Hoffnung, wenn Petrus kommt, dass wenigstens hier sein Schatten einige von ihnen überschattete. Stell dir vor, Petrus ging nur um den Block, holte ein paar Schrippen und reihenweise wurden die Leute geheilt. Er hat keinen Heilungsdienst gehabt, dafür hat er keine Zeit gehabt, er war so ein beschäftigter Mann. Und sein Schatten reichte aus und die Leute sprangen einfach hoch. Nur vom kleinen Gang um den Block. Es kamen auch herzu viele. Und jetzt haben wir schon kapiert, wenn das Apostelgeschichte viel sagt. Vorher haben sie noch gezählt, da haben sie schon längst aufgehört. Vorhin haben wir noch gelesen, 5000. Jetzt zählen sie gar nicht mehr, sagen nur noch viele. Also, große Mengen. Viele aus den Städten um Jerusalem brachten die Kranken und die von unsauberen Geistern gepeinigt waren. Achtung. Setz dich hin. Und alle wurden gesund. Alle, die zu dieser Gemeinde kamen, krank. Und die waren wirklich schwer krank. Nicht nur so Kleinigkeiten. Alle wurden gesund. Seht ihr, dass wir noch zu wachsen haben, dass da noch Dimensionen vor uns sind. Wir dürfen nicht zufrieden sein und sagen, bei uns passiert mehr als woanders. Das ist egal, was woanders passiert. Es ist wichtig, was ist der Unterschied zwischen dem, was wir haben und was das Wort Gottes hat. Und wenn wir nicht dieses Niveau haben, dann sind wir unter biblischem Niveau. Und wir müssen alles dran setzen, uns zu verändern und zu beten und nach vorne zu gehen und die Kraft des Heiligen Geistes zu suchen und in biblische Wahrheiten hineinzukommen. Dass wir wissen, was Erlösung ist. Dass wir wissen, was wir als Kinder Gottes sind. Dass wir wissen, was wirklich Autorität über Satan bedeutet. Dass wir wissen, was es heißt zu beten. Ich bin davon überzeugt, dass Dimensionen von Wachstum vor uns liegen. Und wir haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Davon bin ich total überzeugt. Und es bringt überhaupt gar nichts, außer dass es uns eine verkehrte Selbstzufriedenheit gibt, wenn wir uns mit anderen vergleichen, nur weil die nicht in Zungen sprechen. Das bringt überhaupt nichts. Wir hatten schon mal eine Bewegung in Deutschland, wo sie dachten, wir sprechen in Zungen, wir haben es. Und was wir haben, können wir sehen. Seit 50 Jahren Stillstand. Weiter nichts. Im Großen und Ganzen, bis auf einige wenige, die weitergegangen sind mit dem Heiligen Geist. Hineinzukommen in die Dimension des Heiligen Geistes, ist nicht das Ende, sondern es ist der Anfang überhaupt von dem, was dann passieren soll. Und das ist, wo es hingehen soll. Alle wurden gesund. Ja, stell dir mal vor, was diese Gemeinde für einen Ruf hatte. Die Leute haben darüber geredet. Hast du schon gehört? Diese Gemeinde da in Jerusalem, alle, die dahin gehen, werden gesund. Ist das nicht unerhört? Das ist ja phänomenal. Alle, die dorthin gehen, werden gesund. Das hörten immer mehr Leute und sagen, ja, das ist alles klar, dann gehe ich auch hin. Und die wurden auch wieder gesund und sie gingen wieder in ihre Ortschaften zurück und erzählten das wiederum. Alle wurden gesund. Und das hat eine ungeheure Bewegung gebracht. Und wir sehen auch, dass es Widerstand hervorgebracht hat. Und dass Menschen dagegen waren, dass Menschen, das ist schwer vorstellbar für uns, Menschen werden geheilt, ihnen wird Gutes getan, sie werden freigesetzt und andere sind dagegen. Wir sagen, ja, wie kann das kommen, warum? Aber die Bibel sagt, dass es so ist. Es war damals so und es ist auch heute noch so. Und dann können wir weiterschauen. Apostelgeschichte 8, Stephanus, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Große Zeichen. Da standen etliche auf von der Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und von denen aus Silizien und der Landschaft von Asien. Sie stritten mit Stephanus. Wir haben die besten Diskutierer dahin geschickt, haben gesagt, Leute, ihr müsst euch mit dem Stephanus befassen, das muss jetzt aufhören, das geht so nicht weiter. Und den steckt ja alle mal in der Tasche, ihr in euren 20 Jahren Theologieerfahrung. Und sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geiste, aus welchem er redete. So eine Kraft war da, so eine Klarheit, so eine Präzision, so eine Weisheit, die er brachte, dass ihnen der Mund offen blieb. Und sie wussten nicht, was sie darauf tun sollten. Herrliche Zeiten. Oh, Halleluja. 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 Dann haben wir ja schon gesehen, Apostelgeschichte 8, Philippus. Dann Paulus, Saulus, er kommt zum Herrn und dann sehen wir nachher den Beginn seines machtvollen Dienstes. Und wir sehen, wie er wirkte in der Kraft des Heiligen Geistes. Und auch er hatte nicht nur Heilungen und Befreiungen, er hatte ganz ähnlich wie Petrus auch eine Dimension des Heiligen Geistes zur Verfügung für Menschen, die in einer vorsätzlichen, bösen Art und Weise dem Evangelium widerstanden. Hier sehen wir Apostelgeschichte 13, wie ein wichtiger Mann, der eine politisch leitende Funktion hat, das Evangelium hören soll und wie in seiner Umgebung ein Zauberer war. Ist das ein Zufall? Auch heute noch sehen wir, ob es im Weißen Haus ist oder am Kreml oder in Bonn und sonst wo Politiker, die in Verantwortung sind, werden gesucht, besucht, umworben und beraten von Menschen, die ihren direkten Draht nach unten haben. Das ist kein Zufall, diese Verbindung. Das ist der Grund, warum wir beten sollen für die Obrigkeit. Nicht, damit wir unseren Gottesdienstpunkt abgehakt haben, sondern damit der Einfluss des Heiligen Geistes auf diese Menschen zunimmt und die finsteren Kräfte beiseite getrieben werden und diese Menschen von ihnen ablassen müssen, weil eine Mauer von Gebet um die leitenden Leute da ist. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, Kapitel 13, Vers 9. Er sah ihn an, hat ihn ganz scharf fixiert. Oh, du Kind des Teufels. Das ist aber lieblos. Das ist aber krass. Ich meine, sollte ein bisschen zarter formulieren. Ganz offensichtlich hatten sie andere Vorstellungen, was die Liebe Gottes ist, als wir manchmal. Du Kind des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, Feind aller Gerechtigkeit, hörst nicht auf, krumm zu machen, die geraden Wege des Herrn. Und nun siehe, und er spricht aus Eingebung. Der Heilige Geist hat ihm gesagt, was er ihm verkündigen soll. Und er wusste, dass der Geist Gottes diese Worte erfüllen würde. Nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und von Stund auf an fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn. Und er ging umher und suchte jemand, der ihn bei der Hand leite. Der Mann hat ihn anzeigen können wegen grober Körperverletzung. Aber Paulus war das egal. Er hat das Gericht Gottes durch ein Wort des Glaubens einfach ausgeführt. Und als der Landvogt sah, was geschahen war, glaubte er und verwunderte sich der Lehre des Herrn. Auf einmal hat es bei ihm geklickert. Mann, Christsein hat was mit Power zu tun. Das hat was mit Autorität zu tun. Ich dachte immer, das ist dann irgendwie, dass die Frommen sich zurückziehen in so einen Winkel und irgendwie auf ihre Erlösung warten. Und jetzt auf einmal sehe ich, das sind ja ganz mutige, kühne Leute mit Power und Mummelknochen und Rückgrat. Wow, dazu möchte ich auch gehören. Jetzt habe ich immer nur so getan, als wenn ich ein Mann in Autorität wäre. Aber hier sehe ich mal einen, Paulus. Das ist, was ich haben möchte. Und er öffnet sich für den Herrn, weil er ein Wunder sieht. Zwar für den Mann, der das Wunder erlebt hat, ein Negativwunder. Aber doch hat es eine Wirkung. Habt ihr mal gehört von dem Mann, dem Journalist? Habe ich mal Geschichte erzählt? Von dem Journalisten? Ja, du hast alle Vorträge schon gehört. War ein Mann in der Kraft Gottes und ein Journalist hat gesagt, diesen Mann werde ich hops nehmen. Er war Journalist und hat gesagt, ich heure einen an und wenn sie ihren Heilungsgottesdienst haben, dann schicke ich ihn nach vorne und er muss so tun, als wenn er blind ist. Und dann kommt der Mann Gottes und betet für ihn und dann wird er natürlich geheilt und dann sagt er, ich bin sehend. Und dann machen wir eine große Story und nachher packt der angeblich Blinde aus und wird erzählen, dass alles eine Ente war. Hat er sich fein ausgedacht, hat ihm Geld gegeben und gesagt, du gehst hin und du tust so, als wenn du blind bist. Und der Mann Gottes hat den Heilungsgottesdienst und die Schlangen stehen stundenlang und er betet einen nach dem anderen und er kommt zu dem Angeheuerten und sagt, was ist mit dir los? Und er sagt, ich bin blind. Und er sagt, bist du wirklich blind? Ja, ich bin blind. Und er fragt ein drittes Mal, bist du wirklich blind? Und er sagt, ja, ich bin blind. Und er sagt, dir geschehe, wie du gesagt hast. Und geht weiter und betet für den Nächsten. Und von diesem Augenblick an war der Mann blind. So, da war die Furcht des Herrn da. Wir können sagen, wie grausam. Aber wenn eine höhere Offenbarung da ist, der Kraft Gottes, dann ist auch der Preis, Gott zu versuchen, höher. Und Gott wird diese Zeiten wiederherstellen. Und er sucht Menschen wie dich und mich, die sich vorbereiten lassen für solch einen Dienst. Und die mehr Gott lieben als die Ehre von Menschen. Und die bereit sind, was auch immer er will, zu sagen und zu tun, ohne Rücksicht darauf, was das uns einbringen wird. Und diese Zeiten, ihr Lieben, sind im Kommen. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, aber der Heilige Geist hat die Weichen schon gestellt. Es geht nirgendwo anders mehr hin. Kann ja sowieso nur aufwärts gehen, denn im tiefen Tal waren wir seit Jahrhunderten. Es kann nur noch nach oben gehen. Und die Kraft des Geistes und die Erkenntnisse über das Wort Gottes und was wirklich biblisches Christsein ist, nimmt zu, Tag für Tag. Und das Verlangen in immer mehr Menschen wächst, das ist die biblische Norm. Dahin geht es. Das andere ist doch kalter Kaffee. Und wenn es auch noch so charismatisch locker war, das ist nichts, was die Stadt erschüttert. Das ist nichts, was diesen Kontinent zum Beben bringt. Das ist, was wir haben wollen. Wow. Preis dem Herrn. Oh, wir könnten jetzt noch 2 Stunden durch Apostelgeschichte gehen. Lass uns etwas hören über Paulus. Er sagt dort in Römer eine Zusammenfassung seines Dienstes. Römer 15. Dort gibt er eine Beschreibung seines Dienstes. Nicht einzelne Episoden jetzt mehr, sondern eine Zusammenfassung. Und dort sagt er Römer 15, Vers 17. Nun kann ich mich rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich wollte nicht wagen, von etwas zu reden, das Christus nicht durch mich gewirkt hat. Ich war in eine Versammlung eingeladen, ein kurzes Grußwort zu sagen, weil ich wusste, sie glauben nicht an Wunder, sie glauben nicht an die Kraft des Heiligen Geistes. Ich dachte, egal was dabei rauskommt, ich werde jetzt voll auf die Pauke hauen in die 5 Minuten, die ich habe. Und werde sagen, wie es ist. Und werde sagen, was ich glaube. Und werde sagen, was ich erlebt habe. Und egal, was sie damit tun. Und so habe ich erzählt, wie der Herr anfing zu wirken in dieser Bereich und habe ein bisschen in der kurzen Zeit berichtet. Danach stand jemand auf, ganz demütig und bescheiden, und sagte, ja, manche, so ungefähr jetzt mal sinngemäß, manche rühmen sich dessen, was sie alle schon getan haben für den Herrn, aber das Wort Gottes sagt, wir sollen uns rühmen in unserer Schwachheit. Und dann fing er an, ein Niederlagen-Evangelium zu verkündigen. Und alle kriegten feuchte Augen und waren ganz gerührt und hingerissen und bemitleideten sich selbst. Und alles, was erzeugt wurde, wurde Mitleid um sich selbst und um die arme Situation der Christen. Wenn Gott gewirkt hat, ist es nicht unbedingt in jedem Falle verkehrt, davon zu reden. Die Frage ist, was sind unsere Motive? Und Paulus hat geredet davon, was der Herr getan hat. Ich kann mich rühmen in Christus Jesus. Er rühmt sich. Nicht, weil er es getan hat und weil er dadurch Ehre abzweigt, sondern weil dadurch Jesus verherrlicht wurde. Ich wollte nicht wagen, von etwas zu reden, das Christus nicht durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen. Die Heiden zum Gehorsam zu bringen. Das ist, worum es geht. Das ist, was unsere Aufgabe eigentlich ist. Heiden zum Gehorsam zu bringen. Und wie tut Paulus das? Und wer könnte sagen, es gibt heute bessere Methoden und bessere Ergebnisse, als Paulus sie hatte? Wer könnte das sagen? Die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. Hey, das hatten wir schon mal. Hören und sehen. Wort und Werk. Das ist genau seine Methode. Wo hat er das her? Von Jesus. Und jetzt wird genauer beschrieben, was heißt Wort und was heißt Werk. Durch Kraft der Zeichen und Wunder und durch Kraft des Geistes. So, Paulus denkt genauso über Wunder wie Jesus, dass Kraft in Wundern ist und dass Wunder etwas bewirken können. Das war seine Ansicht. Kraft der Wunder. Ich bin davon überzeugt, er war begeistert von Jesus und er war begeistert von den Taten, die Jesus in seinem Leben und durch das Leben anderer tat. Und er hätte sich nicht primitiv oder naiv oder fleischlich oder irgendwie unterentwickelt in seinem Glauben gefühlt zu sagen, ich liebe Wunder. Absolut nicht. Aber wenn du heute in die theologischen Fakultäten gehst, was hörst du da? Eine Vorliebe oder ein Hingezogensein, ein Interesse an Wundern in sich ist ein Zeichen für das kindliche Stadium deines Glaubens. Aber heute sind wir so viel weiter und so viel entwickelter und da haben wir den Kopf so riesengroß. Ja, das stimmt, aber da drin ist nichts und Power ist nicht da. Und Paulus hat sich nicht geschämt zu sagen, das ist, was das Entscheidende war in seinem Dienst. Geht ein paar Seiten weiter zum Korinther, bitte. Und dort sehen wir 1. Korinther 2, Vers 4. Mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes. In Erweisung des Geistes und der Kraft, also in Demonstration des Geistes. Er demonstrierte die Kraft Gottes. Das war also öffentlich. Alle durften zuschauen. Er hat nicht gesagt, Gemeinde, jetzt die Augen zu, ich bete jetzt. Und betet alle mit, hoffentlich klappt's. Sondern hat gesagt, schaut her, das ist die Kraft Gottes. Und er tat mächtige Taten. Warum tat er das? Auf das euer Glaube bestehe nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Es gibt also einen Glauben, wenn wir in menschlicher Weisheit reden, der auch irgendwo etwas bewirkt. Und es ist ein Glaube, der sich gründet auf menschliche Weisheit. Und es gibt einen Glauben, der zustande kommt durch die Kraft Gottes. Durch die Kraft Gottes. 1. Thessalonicher, hier sehen wir wieder Paulus. Die Notwendigkeit, die er herausstellt von Zeichen und Wundern. 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort. Nicht nur Wort, sondern Wort plus. Nicht im Wort allein, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und das Ergebnis kannst du lesen hier unten in Vers 9. Denn sie selbst berichten uns, welchen Eingang wir bei euch gehabt haben, also als ihr noch Heiden wart, und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Götzen. Weg von den Götzen zu Gott, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Und wenn wir einmal, sagen wir, irgendwo in Afrika oder irgendwo in Asien, wo der Götzendienst offensichtlich ist, hier ist er viel, viel raffinierter, Aber nehmen wir einmal so ein Beispiel, da ist es leichter zu sehen. Wenn wir da sehen, wie die ganze breite Bevölkerung, mit Ausnahme der Christen, die ja bekanntlich gerade in Afrika und in Asien dramatisch wächst an Zahlen. Wenn wir dort sehen, das Einzige, was die Menschen dazu bringt, mit den Götzen zu brechen, weit und breit das Einzige, ist ein Evangelium in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn da Missionare vorher waren, die nicht in der Kraft des Geistes gedient haben, dann siehst du angekristelte oder überzuckert fromme Menschen nach außen hin, sie gehen in die Gottesdienste, aber der Götzendienst läuft weiter. Sie gehen weiter zu den Hexen und Satans und Zauberpriestern und so weiter und holen dort die Hilfe. Und wenn sie Probleme haben, dann ist es dort, wo sie hingehen. Der Götzendienst ist nicht gebrochen. Und wenn sie dem den Rücken kehren, dann nur, weil sie etwas Stärkeres gesehen haben. Nirgendwo siehst du, dass Menschen freiwillig Götzendienst verlassen. Nirgendwo ist das auf der ganzen Welt. Und nur dort tun sie das, wo das Evangelium in Kraft demonstriert wurde. Und ich empfehle euch, jetzt gibt es neuerdings schon auch im Deutschen, einmal Berichte zu lesen von Bruder Osborn. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht wie mir. Ich habe die schrecklichsten Dinge über diesen Mann gehört. Oh, dass er abgefallen ist und dass er Gott verleugnet hat, dass er stolz geworden ist und dass er seine Bühne zersägt hat, wo die Wunder drauf geschehen sind, hat die Holzstückchen aller Welt verkauft und lauter so ein Blödsinn. Und ich wusste eins, mit dem wirst du dich nie befassen. Und dann kriegte ich vor etlichen Jahren ein Buch in die Hand von Bruder Osborn über Krankenheilung. Und ich dachte so bei mir, naja, der Mann ist natürlich völlig unten durch, ist ja ganz klar. Aber das ist ja aus seiner Frühzeit. Vielleicht ist er da noch in Ordnung gewesen. So, ich gucke mal rein. Und ich las das und auf einmal sehe ich, der hat dasselbe Evangelium wie wir. Der glaubt dasselbe wie wir. Und einige Jahre später höre ich, der ist gar nicht tot, der ist auch nicht weg vom Fenster, sondern er ist in der Kraft des Geistes wie eh und je. Und wenn er ist in der dritten Welt, Hunderttausende von Menschen kommen zusammen. Und in einer ungeheuren Kraft verkündigt er das Evangelium. Und er geht mitten rein in Moslemländer und hat eine sehr eigenartige Methode, die sehr, sehr wirksam ist. Er kommt auf die Plattform und dann sagt er so, ich möchte nicht, dass ihr mir einfach nur so glaubt, sondern wenn ich sage, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann werde ich das beweisen. Und wenn ich das nicht beweisen kann, dann wisst ihr eins, ich bin ein falscher Prophet und ihr könnt machen, was ihr wollt. Und er sagt, er ruft blinde Leute nach vorne. Und dann sagt er so, hier stehen blinde Leute und er holt einen Doktor, der das überprüft. Und dann sagt er, wenn ich jetzt bete für diese blinden Leute und wenn die nicht geheilt werden, dann wisst ihr eins, Jesus ist nicht auferstanden von den Toten, weil ein toter Gott keine Wunder mehr vollbringt. Und dann wisst ihr, dass ein falscher Prophet unter euch geredet hat und ihr braucht nichts von dem anzunehmen, was ich gesagt habe. Macht ihr da mit, fragt ihr die Massen und natürlich machen sie da mit. Und er sagt, wenn diese Männer gesund werden und sehen werden, dann wisst ihr eins, dass Jesus lebendig ist. Und er betet für die Kranken und sie werden sehen dort und Tausende und zigtausende von Menschen kommen jedes Mal zum Herrn. Er ist so kühn und so ein, wenn du mit ihm Umgang hast, so ein sanfter und liebevoller und freundlicher Mann, wie ich es noch nicht gesehen habe. Halleluja, Halleluja. Das ist dieselbe Methode, die Paulus hatte. Und ich glaube, dass es keinen Unterschied macht, ob es die dritte Welt ist oder hier ist. Wir müssen anfangen, zunächst einmal in unserem Denken dieselbe Methode zu akzeptieren. Und dazu helfen uns noch zwei Bibelstellen. Dann ist es ein Unterschied, ob wir sagen, oh, das möchte ich auch einmal erleben. Oder ob du entdeckst, das Wort Gottes sagt über dich, du bist unter Befehl, Wunder zu tun. Das ist eine total andere Geschichte. Als ich gebetet habe für Wunder, war das so mit der Haltung, ach Herr, ich drängel jetzt und bettel jetzt und lass mir doch ein Wunder sehen, dann bin ich auch zufrieden. Aber dann habe ich Matthäus 28 entdeckt und du wirst es auch heute Abend entdecken. Und du wirst feststellen, du kommst in der Bibel vor und zwar nicht zu knapp und nicht zu unscharf. Du kommst dort vor und dort steht etwas, was mit dir los ist und was Gott von dir erwartet. Matthäus 28, Jesus trat zu ihnen, Vers 18, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie. Das war der Befehl an die Jünger, die Jesus ausgebildet hatte und er sagt, geht hin, macht also neue Leute zu Christen und lehrt sie. Lehrt sie. Aber da war eine andere Betonung auf Lehre. Nicht lehrt sie alles zu wissen, lehrt sie alles zu halten. Das heißt, ihr habt die Aufgabe und ihr habt auch die Fähigkeit, sagte Jesus zu den Jüngern, sie zu lehren. Und das Ergebnis von eurer Lehre wird sein, dass sie das halten, was ihr sie gelehrt habt. So, was sollten sie halten? Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ja, wir haben vorhin gelesen, was hatte Jesus seinen Jüngern befohlen? Heilt die Kranken, verkündigt das Evangelium von dem Reich, treibt böse Geister aus, hatte er den Jüngern befohlen. Jetzt sagt er, ihr bringt das der nächsten Generation auch bei. Und nicht nur haltet theoretische Vorträge darüber, sondern einfach sorgt dafür, dass sie hineinkommen. Und dann sollte es nicht nach der ersten Generation stoppen, weil das erste Jahrhundert zu Ende war, sondern dann sollte es weitergehen und weitergehen und weitergehen bis zu dem heutigen Tage. Matthäus 24 heißt es, dies Evangelium von dem Reich wird verkündigt werden allen Völkern zum Zeugnis. Mit Beweis, mit Demonstration, mit einer Darlegung der Kraft Gottes. So, das bedeutet, und damit schließe ich jetzt und ich überlasse dir das, was du damit tust. Und ich hoffe, dass du eine richtige, weise Entscheidung machst. Das bedeutet, dass Gott dir befohlen hat, sofern du Jesus schon angenommen hast als Herrn, dass Gott dir befohlen hat, zu heilen und Dämonen auszutreiben. Du bist keine Ausnahme, du bist nicht ausgenommen. Gott hat nicht gesagt, ich verstehe das, das ist ein bisschen ein heikles Thema und du magst das nicht so und darum lassen wir das den Missionaren. Du bist unter Befehl, Wunder zu tun. Und wenn du das aufnimmst, dein Denken erneuerst, und wenn du sagst, okay Gott, wenn es so ist, ich nehme das an, dann musst du mich jetzt lehren. Dann kommst du in die Schule des Heiligen Geistes und Gott wird anfangen, dich zu lehren, wie du es zu tun hast. Und du wirst anfangen, dann, wenn du dran bist, die Kraft Gottes wirklich in deinem Leben zu sehen. Und Menschen werden gesund werden, wenn du mit ihnen betest. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja.